Hallo und herzlich willkommen in der ersten Folge Backstage Café im neuen Jahr. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Lasst euch liebe Grüße vom Kevin ausrichten. Und ich freue mich, dass ich euch heute unseren Gast, und zwar die Regina, auch bekannt unter dem Künstlernamen Rain, vorstellen darf. Wir werden heute über das Thema seinen eigenen Stil als Musiker und Musikerin finden sprechen.
Backstage Café.
Hallo, liebe Regina.
Hallo. Voll schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr. Du schwebst schon lange in unserem Kopf als möglicher Gast. Heute ist es endlich soweit. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, voll gern. Also, ja, ich bin die Regina. Ich bin Musikerin und ich habe mittlerweile als Musikerin, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Hüte auf, sozusagen. Ich habe mein eigenes Projekt veröffentlicht, da seit 2024 eigene Musik. Ich heiße Rain, ist mein Künstlername. Da mache ich Indie-Folk. Ich bin seit letztem Jahr aber auch als Produzentin tätig und als Vocal Coach und unterrichte da vor allem junge Menschen in Gesang und Songwriting. Und ich glaube, in all diesen drei Bereichen ist den eigenen Stil finden ein total zentrales Thema, das mich, ich würde schon fast sagen, tagtäglich begleitet. Deswegen finde ich es voll schön, dass das unser Thema heute ist.
Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Und mit dir haben wir ja auch wirklich, wie du sagst, jemanden, der viele verschiedene Rollen kennt, viel ausprobiert hat und da auch voll dabei ist. Aber bevor wir jetzt schon voll ins Thema starten, du hast uns ja auch sogar zwei Songs mitgebracht diesmal, gell? Möchtest du da kurz erzählen?
Genau, ja, voll gerne. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ihr sie abspielen wollt, aber ich erzähle vielleicht zuerst ein bisschen was über Mary Oliver. Das ist die letzte Single, die ich als Rain released habe. Ja, ist ein Song, in dem auch Stil und Sound ganz spannend waren und der, ich würde sagen, einer der schwierigsten Songs war, die ich produziert habe. Und einer, der ja, mir jetzt aber irgendwie sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und der zweite Song ist Twinkle Twinkle von Slavinsky. Das ist die Künstlerin, mit der ich jetzt im letzten Jahr eine EP produziert habe. Und ja, auf den Song sind wir, glaube ich, alle auch sehr, sehr stolz.
Ja, jetzt kennen wir dich musikalisch schon sehr gut, sowohl selbst als Musikerin, aber auch in deiner Rolle als Produzentin. Und jetzt wollen wir dich aber auch persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen.
Oh ja.
Deswegen, und ich versuch's wieder mal, so wie der Kevin, der altbewährte, wunderbare, stets dagewesene, immerwährende, nie wegzudenkende, ja, ich höre jetzt auf, Fragenhagel. Liebe Regina, sei so lieb, zieh drei Fragen. Lies sie vor und beantworte sie.
Moment, ich ziehe gleich drei auf einmal. Da muss ich mich da nicht so oft drüber beugen. Ah.
Geht's nicht, du bist auf einen Sessel.
Okay, ich habe drei Fragen.
Perfekt.
Die erste. Oh, wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche Zeit würdest du reisen? Oh, das ist so eine gute Frage und ich kann sie nicht beantworten, weil ich interessiere mich tatsächlich total für Geschichte. Das ist so eins der Dinge, wenn ich gerade nichts mit Musik zu tun haben möchte. Und da interessiert mich so mega, mega viel. Ich glaube, tatsächlich würde ich im Moment ins Mittelalter zurückreisen. Und aus dem Grund, weil es da im Moment sehr viel spannende irgendwie Forschung gibt und Themen, die wir irgendwie, glaube ich, falsch im Kopf haben, wie es im Mittelalter wirklich abgelaufen ist. Und das würde ich mir gern einen Tag lang mit meiner Zeitmaschine anschauen.
Ich als auch kleiner heimlicher Geschichte-Nerd muss mich nachher mit dir noch so unterhalten, oh ja, was du weißt.
Das machen wir nachher. Die nächste Frage ist, welches Wort sagst du viel zu oft? Gerne.
Ja?
Mhm. Ich bin so mega höflich und dann bin ich immer, ja, das würde ich gerne machen. Gerne können wir uns das gemeinsam anschauen und gerne, 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 gerne.
Und eigentlich ist es gar nicht so gerne.
Nein, doch, eigentlich schon. Ja. Aber ich finde, es klingt immer so mega so sehr höflich. Mhm. Und manchmal nervt mich das, dann muss ich es wieder rausstreichen. Ja. Und die dritte Frage ist, was ist dein heimlicher Lieblingsfilm? Ich glaube, ich habe keinen heimlichen Lieblingsfilm, aber ich war als Kind ein Riesenfan von den Olsen Twins Filmen, vor allem von 1 plus 1 macht 4. Das ist der, wo sie im Film keine Zwillinge sind, sondern jeweils eine Halbweise und eine Weise und dann kommen sie. Dann treffen sie sich und tauschen die Plätze. Und ja, es ist einer der besten Filme, finde ich.
Lass uns ins Thema starten. Und auch wir haben für dich eine Anfangsfrage vorbereitet. Mhm. Liebe Regina, wozu sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen, meinen eigenen Stil zu finden? Kann ich nicht irgendwas machen?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich ja, du kannst irgendwas machen. Ich finde, jeder, der Musik macht, darf irgendwas machen. Du darfst heute Punk-Rocker sein und morgen Singer-Songwriter und am nächsten Tag dich in Oper ausprobieren. Die Sache ist nur, es ist eine ganz pragmatische Antwort, glaube ich, es ist schwierig zu vermarkten. Also jede Person, die dran denkt, ernsthaft Musik zu verfolgen, auch mit dem Ziel, sich als Künstlerin zu etablieren, Geld damit zu verdienen, sollte sich mit der Frage, den eigenen Stil, den eigenen Sound zu finden, auseinandersetzen. Egal wie bunt die Antwort dann vielleicht ist, aber ich glaube, sich darüber Gedanken zu machen, schadet nicht.
Du hast jetzt schon gesagt, im Sinn von seinen eigenen Stil, seinen eigenen Sound finden, welche Elemente gehören denn für dich so dazu, um so sein Bild als Künstlerin sozusagen oder als Künstler zu finden, als Musiker?
Ich glaube, darauf kann man fast antworten, alles. Alles, was dazugehört, wie man als Künstlerin auftritt, das ist... Die Musik ist ein riesen Teil, auf den wir, glaube ich, auch heute am meisten wahrscheinlich eingehen werden. Also Musik, der Sound, die Lyrics, die Themen, die du wählst, über die du singen willst und gleichzeitig natürlich auch das Visuelle. Auch das Visuelle gehört zum Stil und sollte sich ja im besten Fall mit der Musik, das sollte sich irgendwie ergänzen oder vielleicht auch in einem ganz großen Kontrast stehen, aber es sollte in Beziehung stehen, dass das eine hat auf jeden Fall mit dem anderen zu tun. Und dann kann man in die kleinsten Details gehen, wie man in Interviews auftritt. Wie ist die Art, wie möchte ich wirken, wie wirke ich? All das gehört, glaube ich, in dieses Riesenthema. Deswegen finde ich auch, dass wir ein sehr spannendes Thema ausgesucht haben, aber auch ein sehr, sehr anspruchsvolles,
definitiv,
über das wir sicher länger als eine Stunde reden könnten.
Absolut. Deswegen würde ich sagen, dass wir uns ein bisschen eingrenzen.
Auf jeden Fall.
Und wir haben ja in der Vorbesprechung schon kurz gesprochen, dass es vor allem bei uns heute darum gehen wird, wie können wir im Sound, im Songwriting, also auch in der Produktion und im Texten einen kohärenten Stil finden, einen Stil finden, der zu einem passt und den man dann auch gerne durchzieht und weiterentwickelt.
Ganz genau. Ich glaube, vielleicht fangen wir mit einem Szenario an.
Das klingt gut.
Ich glaube, das kommt jetzt sicher vielleicht vielen, die diesen Podcast anhören, auch bekannt vor. Man ist Musikerin, man schreibt eigene Songs und das ist toll, das ist total schön, bis man draufkommt, dass man 10 Songs hat, die alle komplett unterschiedlich klingen. Der eine ist vielleicht eine ruhige Ballade, der andere ist EDM. Und dann kann man sich vielleicht damit auseinandersetzen, was der eigene Stil werden soll. Und da sind wir jetzt sicher an dem Punkt, wo viele vielleicht nicht ganz wissen, wie man da jetzt weitermacht.
Ja.
Und ich begleite ja sehr viele junge Menschen, KünstlerInnen, die da gerade am Anfang von diesem Prozess stehen. Und was ich ganz oft dann höre, ist, aber ich bin ja so vieles. Wieso soll ich mich im Genre, im Klang so einschränken? Und das ist eine Frage, die, finde ich, total berechtigt ist. Und ich antworte dann immer, dass vielleicht die Musik, die man macht oder die Musik, die man rausbringt, vielleicht nicht alles abdecken muss, was man selber ist. Und was auch total spannend ist, ist, dass wenn man dieses Mosaik jetzt hat von das bin alles ich, das sind meine Einflüsse. Ich spiele vielleicht am Nachmittag gern Gitarre und gehe am Abend tanzen. Und aus dem ist dieses Mosaik entstanden. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drinnen steckt, um neue, spannende Kombinationen zu finden. Und dazu ermutige ich meine SchülerInnen dann noch immer, dass sie vielleicht versuchen, diese unterschiedlichen Einflüsse zu verbinden.
Und damit was Neues, Eigenes schaffen.
Genau,
auch, ne?
Damit was Neues, Eigenes schaffen. Und das ist ja das Spannende. Das ist ja eigentlich das, was Musik will. Also vielleicht wollen manche genau jetzt einen Sound haben wie Ed Sheeran oder wie Sabrina Carpenter. Aber richtige Innovation und der richtige Spaß, glaube ich, entsteht meiner Meinung nach erst, wenn man so von unterschiedlichen Einflüssen was zusammenzieht und aus dem was Neues und Persönliches und Authentisches schafft.
Ich finde es urspannend, wie du das gerade sagst, weil es gerade auch bei mir einfach so einen Knopf aufmacht. Ich habe nämlich als erste Frage nach unserer Anfangsfrage auf meinem Zettelchen stehen, woran merke ich denn, ob ich noch kopiere oder schon selber entwickle? Und in Wirklichkeit ist das ja auch schon die Antwort, ne? Wenn man selber anfängt, Dinge zu kombinieren und selber zu entwickeln, kopiert man ja automatisch nicht mehr.
Ja, auch sehr spannend. Ich finde, ein bisschen kopieren tut man wahrscheinlich immer. Mhm. Ich glaube nur kein Gesamtwerk kopieren. Und dieses Kopieren und von anderen lernen ist ja auch was in der Musik und ich glaube in jeder Kunst total wichtig ist und diese Einflüsse zu haben. Ich glaube, das Spannende ist, wenn diese Einflüsse dann auf einmal unbewusst hörbar werden. Mhm. Mit Slawinski, wo wir die EP produziert haben, ist uns beim ersten Song Let's Go Breathe In passiert, dass ganz viele Leute, die den Song angehört haben, dann gesagt haben, irgendwie hat das ein bisschen was von Coldplay.
Mhm.
Und ich mag Coldplay, aber ich bin nicht der Die-Hard-Fan. Also ich habe Coldplay, glaube ich, in einem normalen Ausmaß gehört. Aber sie ist ein enormer Coldplay-Fan. Mhm. Und ich glaube, ich kann es festmachen, an welchem Sound es liegt. Aber das ist irgendwie so durchgekommen.
Ja.
Ohne dass sie jetzt wollte, dass das nach Coldplay klingt. Oder ohne dass sie mir jetzt genau geschickt hat, hör dir den Song an, die Stelle, die möchte ich auch drinnen haben. Sondern das ist irgendwie, dadurch, dass sie so ein Coldplay-Fan ist, ihre ganzen Teenager-Jahre, glaube ich, Coldplay auf und ab gehört hat, ist dieses Element in dem Song gelandet, der aber definitiv sonst nicht so viel mit Coldplay zu tun hat. Also das sind Einflüsse von Björk drinnen und ja, ganz crazy Art-Pop, würde ich eigentlich zum Teil sagen. Und dann dieses bisschen Coldplay.
Aber das Thema Beeinflussung und Einflüsse ist ja, glaube ich, gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, und das ist auch das, was wir halt oft im Studio als Sorge von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die gerade anfangen, so mitbekommen, so, was ist, wenn mir jemand dann die Einflüsse von sich selber überstülpt? Oder wie kann ich mich entwickeln, wenn ich auch mit anderen Menschen arbeite? Und ohne dass dann sozusagen einfach die Note von dem anderen so extrem wird. Wie bist du da damit umgegangen oder wie ist so deine Erfahrung, dass man selber oder dass man selber bleibt als Künstlerin und nicht die Einflüsse von Produzenten oder Lehrern und so weiter zu sehr übergestülpt bekommt?
Kann man jetzt sicher in zwei Kategorien oder vielleicht auch sogar drei Kategorien unterteilen. Bei mir persönlich war es dann so, dass mich diese Frage selber zum Produzieren gebracht hat. Ich habe Songs geschrieben, die meisten sind so am Ende der Pandemie entstanden, 2021, 2022. Und ich wollte die rausbringen und dachte, der natürliche Weg ist, ich suche mir einen Produzenten und wir produzieren das gemeinsam und dann, wie man das halt so macht. Und ich habe dann mehrere Produzenten ausprobiert. Ich war nie hundertprozentig glücklich und ich glaube, ich muss auch dazu sagen, dass die Produzenten einen guten Job gemacht haben. Also ich möchte da wirklich niemanden diskreditieren oder sagen, die Produzenten waren schlecht. Ich wusste einfach nicht, was ich will. Und natürlich, wenn man als Produzent, als Produzentin eine gewisse Routine hat, ist man sehr schnell in vielen Dingen. Und dann weiß man schon, ah, da könnte das Pad hinpassen und dann da geben wir noch Tambourin dazu und dann machen wir noch das und das und das und das. Und auf einmal war ein Arrangement fertig und ich war so, wie sind wir von meinem Song jetzt dahergekommen? Und ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast und mein Kopf tut weh. Das war das, wie ich mich in jeder dieser Sessions gefühlt habe. Und ich habe dann für mich, ich habe mich dann auch nicht sagen getraut, weil ich mir gedacht habe, boah, die wenden ihre Zeit jetzt auf, produzieren für mich. Teilweise haben sie da gerade zumindest die ersten paar Sessions gratis gemacht. Ich wollte nicht ungrateful erscheinen und habe mich einfach nicht sagen getraut. Das ist, glaube ich, auch ganz schlecht. Also in jeder Zusammenarbeit sollte man sowas, glaube ich, ansprechen. Und ich habe dann beschlossen, ich produziere das jetzt selber. Ich hatte sehr wenig Erfahrung. Ich habe ein bisschen einem Produzenten über die Schulter geschaut für einige Zeit, aber hatte keine nennenswerte Erfahrung und habe mich dann durch ganz krasse Einschränkungen, das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema für Sound, vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen, durch ganz krasse Einschränkungen, durch meine ersten 4 Songs, ich würde nicht gequält sagen, das passt jetzt irgendwie, aber auch nicht, weil es hat eigentlich sehr gut funktioniert. Das heißt, ich für mich selber habe beschlossen, dass der Einfluss eines Produzenten mir zu viel wegnimmt, nicht dem entspricht, was ich möchte. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie wichtig ist mir das, dass alles von mir kommt?
Ja.
Oder ist das vielleicht nicht wichtig? Bin ich eher die Performerin, die sich ums Visuelle kümmert, die eine tolle Stimme hat? Ist es okay, wenn mein Sound von der Produzentin geshaped wird? Mhm. Bin ich technisch überhaupt so interessiert, um da so dran sein zu wollen? Oder ist das auch was sich über die Zeit entwickeln darf? Wenn ich am Anfang vielleicht mit einem Produzenten, Produzentin zusammenarbeite und da noch nicht hundertprozentig meins gefunden habe, das darf sich ja entwickeln.
Ja.
Und bei meinen SchülerInnen wirke ich dem vor, indem ich ihnen immer Extreme vorschlage. Also ich schlage ihnen immer vor, sing die Stelle ganz ohne Verzierungen oder sing die Stelle wie Christina Aguilera in den Weihnachtsliedern. Und dann haben wir 2 Extreme. Und dann kann man mal schauen, okay, womit habe ich mich eher wohl gefühlt? Oder ist es was in der Mitte?
Ja.
Und so gebe ich ihnen immer Möglichkeiten und nie den Weg. Weil der ist, außer es ist was ungesund. Oder ja, ganz wenige Fälle, wo ich dann wirklich sage, hey, ich glaube, so ist besser. Aber ich versuche es zu vermeiden.
Und als Produzentin selber, weil das ist ja dann auch ein spannender Weg, wenn du selber die Erfahrung gemacht hast, du möchtest gerne die Dinge selber entscheiden, selber in der Hand haben. Und jetzt hast du aber die gleiche Rolle als Produzentin. Das sind ja dann nicht Schüler, sondern Partner eigentlich. Mhm. Also ich finde, das ist halt keine Kundendienstleister. Natürlich ist es in Wirklichkeit schon auch so, dass der Produzent halt irgendwo ein Dienstleister ist.
Natürlich,
aber es ist eine partnerschaftliche Beziehung. Die muss es auch sein in einer Produktion. Wie siehst du dich dann als die Seite von diesem Tandem sozusagen? Oder wie gehst du damit um?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass der Künstler, die Künstlerin auf jeden Fall zufrieden ist. Und in dem Buch von Rick Rubin hat er gesagt, dass ein Song nicht released wird, solange nicht beide Parteien happy sind.
Ja.
Also die Bands müssen happy sein und er muss happy sein. Und so versuche ich das auch handzuhaben, obwohl ich sagen würde, Künstlerin hat 60%, ich habe 40 von dem. Und ich glaube auch, da ist es einfach ein Prozess. Ich bin auch niemand, der sagt, ja, wir machen jetzt 2 Sessions und dann mache ich das fertig und dann schicke ich dir das und eine Revision. Mhm. Also so habe ich bisher nicht gearbeitet und ich glaube, das ist auch nicht das, was mir Spaß macht. Ja. Das, so möchte ich eigentlich auch nicht arbeiten. Bisher war die Zusammenarbeit deshalb immer sehr, sehr eng. Und am Anfang der Zusammenarbeit mit Stravinsky war es auch so, dass es noch nach mir geklungen hat. Die erste Demo, die genau vor einem Jahr entstanden ist, hat ganz, ganz viele Rain-Elemente drinnen gehabt. Da waren ganz viele Stimmen und Flöten und alles, was so meinen Sound, würde ich sagen, ausmacht. Und mit jeder Session ist das weniger geworden. Und mit jeder Session haben wir gemerkt, ah ja, okay, sie möchte in eine andere Richtung. Und mir hilft es da total, wenn mir KünstlerInnen sehr, sehr gute Referenzen schicken. Mhm. So, wenn jemand kommt mit, ich möchte, dass da Pads drinnen sind, die klingen wie bei, wir haben so viel Björk jetzt gehört und Bon Iver und diese Ecke. Ich möchte, dass die Drums distorted sind. Das ist aber natürlich auch was meistens nicht am Anfang da ist. Und das war es auch in dieser Zusammenarbeit nicht. Das mussten wir rauskitzeln und das mussten wir mussten gemeinsam graben.
Ja.
Und haben es da geschafft, gemeinsam sehr, sehr tief zu gehen. Und genau. Und dann natürlich ist es einfacher, weil wenn man eine EP produziert und halbwegs im gleichen Sound bleiben möchte, dann weiß man schon, ah, okay, im ersten Song haben die Toy-Pianos so gut funktioniert. Ach, die nehmen wir im zweiten wieder. Mhm. Nehmen wir ein selbes oder ähnliches Plugin. Oder wir haben das und das mit der Stimme gemacht, das machen wir wieder. Das heißt, kopieren ist beim eigenen Sound und beim eigenen Stil finden total wichtig. Also die Dinge, die funktionieren, am besten gleich nochmal ähnlich machen.
Wenn sich jetzt jemand gerade denkt beim Zuhören, boah, ich würde auch gerne so graben oder ich würde das jetzt für mich selber auch gerne herausfinden oder ich überlege gerade oder habe jetzt bald den ersten Studiotermin, ich will Referenzen schicken, weiß aber nicht so ganz. Hast du da Tipps, wie man das am besten auch selber machen kann?
Ganz viel Musik hören. Ganz, 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 ganz viel Musik hören ist super wichtig. Und vielleicht dann auch schon versuchen festzumachen, wieso gefällt mir was? Wieso gefällt mir die Stimme von Sabrina Carpenter? Ist da was, auch wenn man es nicht benennen kann. Die meisten jungen KünstlerInnen wissen ja vielleicht noch nicht, okay, die Kompression oder der Hall, der Reverb, das Delay ist es, was mir so wirklich gut gefällt. Aber man kann schon ein bisschen umschreiben. Und was ich finde, das auch enorm hilft, ist, sich selbst einzuschränken. Und zwar enorm.
Das erwähnst du jetzt schon zum zweiten Mal. Genau. Vielleicht möchtest du das einmal erklären, was du da genau damit meinst.
Mit einschränken meine ich, dass die Musikwelt riesig ist. Wenn man es genau betrachtet, hat man jedes Instrument zur Verfügung und die meisten Studios sind so gut ausgestattet. Da gibt es tolle Mikrofone und ganz, ganz viele Effekte und man hat die Welt so offen in der Musik. Aber das hilft oft nicht. Und oft hilft es, nur ein paar Dinge auszuwählen. Ich habe das bei meiner ersten EP gemacht und ich habe es eigentlich unbewusst gemacht. Ich habe mich auf akustische Instrumente beschränkt. Ich wusste, ich möchte Stimme, Gitarre, Flöten, weil ich einfach, Querflöte war mein erstes Instrument. Und das hatte ich. Saxophon. Und dann meine Bandkolleginnen haben den Bass und Schlagzeug aufgenommen. Das war von Anfang an klar. Ich habe in den ganzen Sessions, in den 4 Songs, kein einziges Plugin verwendet, bis zum Mixing dann später. Und ich habe trotzdem versucht, was zu erstellen, was mir schon richtig, richtig gut gefällt. Noch ohne Effekte, ohne bei jedem Song zu überlegen, ah, was mache ich denn da jetzt neu? Sondern es waren diese Werkzeuge, die ich hatte. Und das macht's enorm einfacher, auch für den eigenen Sound. Wenn man auch nicht in jedem Song, den man hat, zum Beispiel einen neuen Klaviersound verwendet. Oder jedes Mal die Stimme so krass anders bearbeitet, dass es eigentlich nach 4 unterschiedlichen Sängern klingt. Genau, das ist meine Philosophie. Ich habe auch im Studio ganz, ganz wenige Plugins. Ich verwende immer noch hauptsächlich, glaube ich, die Fabfilter und Soundtoys und ich kenne mich immer noch nicht hundertprozentig aus und ich glaube, ich kaufe mir nichts Neues, bevor ich mich da nicht wirklich hundertprozentig auskenne und das Gefühl habe, ich habe es ausgeschöpft.
Der Tipp, sich da einzuschränken, den finde ich irrsinnig spannend und gut. Vor allem, weil man ja, wie du sagst, die Welt ist so groß, der Musik, und man kann so viel machen. Hat man da vielleicht aber trotzdem dann die Gefahr, dass man vielleicht so diese ein, zwei Dinge, die es dann ganz anders und neu und besonders und eigen machen würden, verpasst, weil man vielleicht gar nicht dran denkt, dass einem die offen stehen würden?
Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, das Wichtige ist, zu denken, dass diese Einschränkung, dass es erstens, es ist vielleicht zeitlich begrenzt. Für mich war das die ersten 4 Songs, die so entstanden sind, und danach habe ich es geöffnet. Und man kann ja auch immer eine bewusste Entscheidung auch fällen, was anderes zu probieren, wenn man so nicht weiterkommt. Aber ich glaube auch, dass man durch die Einschränkung auf neue Songs drauf, oder nicht neue Songs, dass man durch die Einschränkung auf Dinge draufkommt, auf die man normalerweise vielleicht nicht draufkommen würde. Also ich glaube, dieser Zufallseffekt und dieses Glück, auf was zu stoßen, wo man vielleicht nicht bewusst dran gedacht hätte, das kann dir immer passieren. Ja. Und ich glaube, für das musst du einfach nur offen sein. Und das kann genauso aus der Einschränkung passieren, wie es aus einem Superstudio kommen kann, wo ich halt zufällig ein analoges Delay irgendwie finde und denke, passt, ich schicke das da jetzt mal durch und wow, okay, dann klingt super. Ja. Also es kann wirklich in beiden Szenarien passieren.
Das heißt, durch Einschränkung viel Musik hören, sich selber gut beobachten, selber zu sich ehrlich sein auch, sagst du, kann man soundmäßig relativ viel wahrscheinlich schon schaffen. Aber wie schaut das dann mit dem Text aus? Wie schafft man es denn, Texte zu verfassen, die man wirklich selber ist, wo man das Gefühl hat, ja, das bin ich. Das ist das, was ich zeigen will.
Wahrscheinlich ist es gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube, am Anfang ist es gut, nicht zu viele Sprachen zu wählen. Ich glaube, in jeder Sprache funktioniert Texten auch ein bisschen anders. Und natürlich ist es super cool, wie bei Rosalía, die jetzt, wie viele Sprachen waren das im neuen Album? 14? Nein, wirklich? Das ist zu viel. Aber es waren enorm viele Sprachen in einem Album. Aber sich vielleicht mal auf eine oder zwei Sprachen zu begrenzen. Ich liebe auch zweisprachige Alben und finde das ganz toll, wenn man da was verknüpfen kann. Ich finde die Zeit, wo man vielleicht nur Deutsch oder nur Englisch machen kann, ist hoffentlich vorbei. Mhm. Wenn man es gut zusammenwebt, können da sehr, sehr coole Sachen entstehen, finde ich. Und dann ist es wieder ein ähnlicher Prozess. Viel anhören. Und natürlich spielt hier die Alltagssprache auch eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist ein Thema, das mich auch sehr lang schon beschäftigt. Und ich habe eine Bachelorarbeit über Authentizität im Songwriting geschrieben. Ja.
Wow.
Jetzt ist schon ein paar Jahre her. Ich habe sie nicht durchgelesen und ich bin ein bisschen eingerostet, sicher. Aber was mich da so fasziniert hat, ist, dass es zu diesem Thema fast keine Forschung gibt. Mhm. Also es gibt keine Forschung dazu, wie sich Sprache auf Lieder auswirkt. Und wenn man jetzt mal ganz, ganz banal drüber nachdenkt, Seiler und Speer und Nina Tschuber schreiben doch beide auf Deutsch. Mhm. Aber es sind Welten dazwischen. Und auch wenn sie über dasselbe Thema schreiben, sie verwenden andere Wörter, es kommt anders drüber. Es spricht eine andere Zielgruppe an, nicht nur vom Sound. Ich glaube, alleine schon, wenn man sich die Texte durchliest, kann man doch ganz klar einordnen, was ist Nina Tschuber und was ist Seiler und Speer.
Stimmt, ja.
Und das sind jetzt vielleicht mal so sehr plakative Unterschiede, aber da kann man noch viel mehr ins Detail gehen und sich anschauen, bin ich eine Person, die Sachen sehr gerade heraussagen möchte in meinen Songs? Oder bin ich eine Person, die das vielleicht ein bisschen poetisch umschiffen möchte? Möchte ich was kryptisch sagen? Möchte ich ausdrücken, dass es mir schlecht geht, dadurch, dass ich das Wetter beschreibe und eine nebelige Stadt beschreibe? Oder sage ich das, indem ich fühle mich schlecht?
Ja.
Und ich finde es sehr, sehr spannend, wenn man hier mit anderen Personen auch zusammenarbeitet, so in Co-Writing-Situationen, dass es ist eine riesige Kunst, sich auf die Sprache von einer anderen Person so einzulassen, dass man das als Co-Writer schafft, dass es dann auch nicht auffällt.
Das stelle ich mir irrsinnig schwierig vor. Vor allem auch dann zuzulassen als Künstler oder Künstlerin, dass da jetzt jemand andere Worte für einen selber findet.
Ja. Das ist auch im Co-Writing mein... Das, was mich am meisten, also ich schreibe sehr, sehr viele Songs alleine, weil ich damit nicht so gut umgehen kann, wenn jemand andere Partner für mich findet. Ja. Aber ich bin ein Riesenfan von Amy Allen, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist eine der gefragtesten SongwriterInnen in Amerika gerade und sie hat von Sabrina Carpenter, glaube ich, fast jedes Lied mitgeschrieben. Genauso aber Songs für Harry Styles, die ja auch eine total unterschiedliche Sprache verwenden. Und ich glaube, sie, also ihre Creditlist ist ewig lang, die ist bei so vielen Projekten dabei. Und sie ist, glaube ich, eine Person, die sich so auf Sprache einlassen kann.
Wahnsinn.
Und immer die Sprache des Artists findet.
Aber wie kann der Artist, wenn wir jetzt auf unsere junge, fiktive Band, die gerade am Songwriting ist,
kommen wieder zurück zu euch.
Wie kommt denn diese junge, neue Band, die gerade anfängt, ihre Songs zu schreiben und so ihre Sprache zu suchen, wie schaffen sie das, ihre eigenen Worte zu finden, ihre Sprache zu finden? Hast du da Tipps?
Ausprobieren ist immer. Wenn man nicht weiter weiß, würde ich sagen, ausprobieren und wieder in Extremen ausprobieren. Natürlich gibt es auch Genre-Konventionen. Also eine Band, die vielleicht gerade Metal macht, da gibt es doch bestimmte Wörter und eine bestimmte Ausdrucksform, die in dem Genre irgendwie läufig ist. Und da kann man sich schon auch ein bisschen was abschauen und schauen, wie wird da geschrieben und wie passe ich da, wie passen wir da als Band rein. Und natürlich ist das Image auch, das Gesamtimage, möchte ich über politische Themen schreiben und möchte ich, dass das verstanden wird, dann werde ich nicht schreiben wie Bon Iver, bei dem man wahrscheinlich ein ganzes Studium machen kann, damit man seine Songtexte versteht. Und ich weiß nicht, ob man sie dann versteht, weil es so kryptisch ist und man sehr, sehr viel reininterpretieren kann. Also wenn ich politisch schreiben möchte, ist das wahrscheinlich falsch. Und im Moment funktionieren auf TikTok auch Songtexte, die sehr, sehr klar sind, die Geschichten erzählen, die einen so richtig fesseln. Auch damit kann man experimentieren. Ich habe da für mich beschlossen, dass das nicht das ist, womit ich mich wohlfühle. Ich bin schon eher so ein bisschen im Poetischen, aber das kommt doch daher, dass ich wahnsinnig gern lese und sehr, sehr viele Gedichte lese, viele meiner Songs sind von Büchern beeinflusst. Und deswegen ist so eine Art der Sprache für mich authentisch. Und so kann man, glaube ich, aus dem eigenen wiederziehen, vor allem wenn man auf der Muttersprache schreibt, würde ich mal an der Sprache, am wirklich eigenen Ausdruck beginnen und dann schauen, wie entwickelt sich das? Ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen, aber ich finde auch eigenen Stil finden ist was, was sich ein Leben lang auch verändert.
Ja.
Also, wenn man am Anfang steht, nicht erwarten, dass innerhalb der nächsten 2 Tage das jetzt erledigt ist und dass man sich kurz hinsetzt und mal ein Blatt vollschreibt, wie man denn als Künstlerin sein möchte und dann ist es erledigt, sondern das ist nie erledigt. Ich bin jetzt vor der 2. EP oder Album, mal schauen, was es wird. Und bin erneut in dem Prozess. Wie soll mein 2. Album klingen? Und ich möchte euch jedem Maggie Rogers da sehr ans Herzen legen, eine meiner Lieblingskünstlerinnen, die sich in jedem Album irgendwie neu erfunden hat. Und trotzdem steckt sie drinnen, trotzdem merkt man, das ist sie. Man erkennt ihre Stimme, man erkennt ihr Songwriting. Aber sie hat sich immer weiterentwickelt und sich auch nicht aufhalten lassen. Aber die Alben sind in sich geschlossen. Und auch das finde ich spannend. Dieses, es ist in sich geschlossen, man geht mit einem Sound, mit einer Ausdrucksweise, mit einer Sprache enorm tief, schafft da ein Kunstwerk, ein Gesamtwerk und dann schaut man vielleicht fürs Nächste, was ändert sich da. Ich habe auch vor kurzem mit der Sophie Lindinger von My Ugly Clementine und Lea gesprochen, die erzählt hat, dass sie am Anfang ihrer Karriere auch sehr kryptisch gesprochen hat. Vielleicht auch, weil sie sich nicht getraut hat, Sachen so auszusprechen, wie sie es denkt, weil sie Angst hatte, beurteilt zu werden, verurteilt zu werden vielleicht sogar. Und jetzt ist sie über 10 Jahre im Musikbusiness, hat eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Und sie sagt, jetzt ist ihr wichtig, Sachen am Punkt zu bringen und genau so die Lyrics zu schreiben, wie sie das jetzt meint, egal, ob sie vielleicht wo aneckt.
Aber da merkt man auch wieder, es ist halt kein Stillstand. Ne? Genau. Es entwickelt sich immer. Und das ist aber auch das Schöne, glaube ich, wenn man es geschafft hat, sich selber zu finden in der Musik, dann kann sich die Musik auch mitentwickeln.
Genau.
Ich glaube, dass der Prozess ja auch nur möglich ist, wenn man es vorher schon geschafft hat, sich in der Musik einmal zu finden.
Ja, genau, diesen Kern vor allem genau. zu finden. Und dann zu wissen, dass das bin ich. Und um mich herum, in mir verändert sich was. Aber was von dem, was vorher da war, was bleibt? Und was kann ich jetzt mitnehmen, wenn ich mich verändere?
Ja. Hast du da Tipps? Weil ich glaube, wir sprechen jetzt gefühlt viel von Einzelkünstlern und Künstlerinnen. Aber in einem Band-Kontext, wo dann vielleicht 4, 5, 6 Menschen auf einen Haufen sind, die sich ja individuell jeder für sich entwickeln, als Band entwickeln und so weiter, stelle ich mir diesen Prozess noch einmal ein Stück weit schwieriger vor. Hast du da Erfahrungen oder Tipps, wie eine junge Band auch damit umgehen kann?
Ja, im Band-Kontext. Und ich würde jetzt auch Band gleichsetzen mit einer Kunstperson. Ja. Wie zum Beispiel Conchita Wurst oder auch ein bisschen Ann-Kathi Coy, die ja nicht unbedingt das Ziel hatten, ihr gesamtes authentisches Selbst jetzt damit reinzunehmen, sondern einen Teil, der verstärkt wurde. Mhm. Und ich glaube, für Bands ist es so ähnlich, dass man sich nicht überlegt, was möchte ich, was ist authentisch jetzt für mich, sondern was möchte die Band. Und natürlich, ich war nie lange in einer Band und habe deswegen da nicht so viel Erfahrung. Aber ich glaube, die Band muss da fast so, wenn man jetzt 4 menschliche Mitglieder hat, ist die Band das 5. Mitglied. Mhm. Und das Mitglied, um das es eigentlich geht, das ist so ein eigenes Konstrukt irgendwie. Und man stellt sich doch irgendwie dieselben Fragen. Was möchte ich mit der Band aussagen? Wie klingt die Band? Nicht, wie klinge ich? Mhm. Und natürlich, wenn man mehrere Mitglieder hat, ist die Aufgabenverteilung, denke ich, anders. Weil vielleicht schreiben eh nicht alle die Lyrics. Oder vielleicht eben schon. Das sind dann, glaube ich, sehr individuelle Prozesse. Je nachdem, wer am Songwriting beteiligt ist und ob sich alle für das Visuelle interessieren oder ob das vielleicht 2 Personen machen. Und der Rest zieht mit und das sind eher die sich um die musikalischen Dinge kümmern. Genau, deswegen ist Band sicher nochmal etwas komplexer.
Ja, wobei ich finde, die Herangehensweise zu sagen, die Band ist einfach wie eine eigene Kunstfigur oder ein eigenes Mitglied, für das man eigentlich da ist und um das es geht, finde ich, ist sehr, sehr schön bildlich herausgestrichen, weil wir sind in vielen Folgen schon so um dieses Thema, was ist in der Band, wenn sich jemand anders entwickelt oder nicht mitzieht und so weiter, irgendwie so herumgekreist. Und ich finde, dass das gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, dass es vielleicht gar nicht um die einzelnen Personen per se geht, wenn es um die Band geht, sondern die Band eigentlich wie eine Person zu sehen ist. Ja. Oder eine Kunstfigur.
Genau, obwohl natürlich dann alle dann ein Interesse haben müssen und die Werte teilen, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Und man sieht, Bands lösen sich auf und The Dives haben sich ja letztes Jahr, 2025, glaube ich, aufgelöst, weil sie nicht mehr musikalisch dasselbe wollen.
Ja, was aber auch okay ist, ne?
Natürlich, das ist total okay. Und in Bands spielen soziale Dynamiken einfach so eine große Rolle. Mhm. Und viele Bands lösen sich auch, glaube ich, auch wenn sich der erste Erfolg einstellt, weil dann alle in eine andere Richtung ziehen. Zumindest habe ich so in meinem Umfeld irgendwie mitbekommen. Als Solokünstlerin muss man sich halt alles mit sich selber ausmachen. Es ist auch nicht einfach. Und manchmal rennt man auch in sich in 2 unterschiedliche Richtungen. Aber es scheitert halt immer noch an einem selber. Und dieses von wem abhängig sein, von einem Bandmitglied, das vielleicht jetzt nicht mehr so mitmacht, ist auch ein sehr schwieriges Thema. Es wäre eine spannende Podcast-Folge.
Ja, voll. Ich denke es mir auch gerade.
Genau.
Du hast ja jetzt schon eben ganz viel gezeigt, auch an Erfahrungen, die du schon gemacht hast und Tipps gegeben. Aber gibt es so konkrete Dinge, die dir auffallen, wo du merkst, das sind Sachen, mit denen stehen sich die Menschen selbst im Weg, wenn sie dabei sind, ihren Stil zu finden, ihre Songs zu schreiben. Gibt es da so typische Hürden, die dir immer wieder auffallen?
Das Erste, was mir eigentlich einfällt, ist zu sehr versuchen, wie ein Radiosender zu klingen. Also zu sehr zu denken, ich möchte vielleicht berühmt werden. Ich möchte, dass ich auf dieser und dieser Radiostation gespielt werde. Deswegen trimmen wir alles nach dem. Und ich verstehe das total, dass man im Radio gespielt werden möchte. Das ist, finde ich, nicht das Problem. Ich glaube, dass das eine Art der Einschränkung ist, die dann zu wenig Experimente erlaubt. Und das wäre das Erste, was mir zu der Frage einfällt. Mhm. Also, dass man denkt, okay, der Sound ist halt, das ist enorm poppig und das und alles andere total ausschließt. Und ich sehe das als Problem, weil ich glaube, dass es manchmal nicht nachhaltig ist. Dass man versucht, eben wie die gängigen KünstlerInnen auf der Radiostation zu klingen und dann nach ein paar Jahren vielleicht draufkommt, irgendwie, ups, das bin ja gar nicht ich, das war ich ja gar nie. Und dann ist die Karriere vielleicht nach 2 Jahren auch schon wieder vorbei. Und wenn man vielleicht mehr in sich gesucht hätte, dann kann sich, glaube ich, ich meine, wahrscheinlich auch langsamer was aufbauen. Und ich bin da auch, ich meine, meine Songs sind jetzt auch nicht so die radiotauglichen Songs oder die da so die enorme Reichweite haben. Aber ich glaube, mit dem, was sehr persönlich ist, kann man nachhaltiger wo anknüpfen und vielleicht auch nachhaltiger eine Karriere aufbauen. Und natürlich ist es, glaube ich, auch nicht so gut, wenn man zu viel imitiert. Also wenn man nur versucht, wie Künstler XY zu klingen und zu schnell wahrscheinlich auch einen Sound haben zu wollen. Und ich bin manchmal auf mich selber ein bisschen böse, dass ich nicht geschafft habe, schneller Musik zu veröffentlichen. Weil bei mir hat das wirklich ewig gedauert. Das war eine Reise. Und manche veröffentlichen sehr früh auch was. Aber ich habe dann manchmal das Gefühl, dass das noch nicht gereift ist, sondern dass man sich zu schnell für was entschieden hat, weil das jetzt einfach, das hat dieser Produzent, diese Produzentin gesagt oder das hat der und der Manager irgendwie gesagt, dass ich so und so sein muss und dann soll ich das und das anziehen und so klingen und dann kommt man wieder ein bisschen in dieses, okay, man hat das zu schnell gemacht und sich zu schnell für was entschieden. Genau das würde mir dazu einfallen.
Ja, macht voll Sinn, vor allem. Ich meine, auch das sind, finde ich, gerade mit dem zu früh produzieren, ist für mich die Frage, ob zu früh produzieren wirklich zu früh produzieren ist oder nicht einfach mal ein, ich versuche das jetzt mal, ich hupfe jetzt mal ins kalte Wasser. Dann ist halt einfach die Frage, wie du sagst, ist es wirklich ein, das wird mir dann übergestülpt oder habe ich mich einfach noch nicht so gefunden und es ist halt Teil der Reise. Und ich finde das gerade bei größeren Musikern, weiß ich nicht, wenn man sich die Red Hot Chili Pepper, das erste Album anhört und das letzte und die dazwischen, dann merkt man halt auch die Entwicklung und die klingen am Anfang ganz anders, wie sie jetzt klingen und sind vielleicht auch nicht happy mit jedem Sound und jedem Song, der am Anfang war, ja, was ja auch voll in Ordnung ist. Aber es ist halt irgendwie so schön, wenn man als Hörerin dann auch mitgenommen wird auf diese Entwicklungsreise eines Musikers, einer Musikerin.
Natürlich, ich meine, Coldplay hatten wir vorher schon, das sind auch Welten dazwischen. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich von einer jungen Indie-Band oder Indie-Solo-Künstlerin sprechen, wo ich dann mal ein bisschen vorsichtig bin immer, ist, weil Produzieren einfach sehr teuer ist.
Ja.
Und ich kenne wirklich einige Leute, die sich krass verschuldet haben für ein Produkt, mit dem sie nicht glücklich sind. Ja. Und ich würde immer dazu raten, am Anfang live zu spielen. Wenn das ein paar Gigs sind, und dann merkt man vielleicht eh schon, da wächst man rein. Und das muss gar nicht lang dauern. Ich glaube, oft denkt man auch, dass diese Prozesse so mega lang dauern. Wenn man sich einen Sommer Zeit nimmt und in Wien mal die ganzen Open Stages, oder auch in Neustadt, habt ihr ja auch eine, Open Stages abgrast. Und dann nach 2-3 Monaten Spielen schaut, okay, was ist da jetzt übergeblieben? was hat sich gut angefühlt, wo habe ich eine gute Rückmeldung bekommen.
Ich wollte gerade sagen, da kommt dann auch die Resonanz hin. Ne?
Genau, da kommt ja die Resonanz, man lernt andere MusikerInnen kennen, man schafft vielleicht gemeinsam was, man lernt jemanden kennen, mit dem man dann zu zweit auftreten kann oder wo man mal ein bisschen was ausprobiert. Und heutzutage ist auch ein bisschen so Demo aufnehmen, das ist sehr, sehr accessible geworden. Und da würde ich auch sehr vielen dazu raten, mal einfach ein bisschen auszuprobieren, bevor man sich so, ich würde jetzt sagen, plakativ ausliefert und gleich in einen Produktionsprozess stürzt und auch sehr, sehr viel Geld verliert, weil es ist, Musik machen ist wahnsinnig teuer.
Wobei, da kann man vielleicht empfehlen, die Wien-Extra-Angebote zum Beispiel.
Genau,
Wien-Extra. Wo man ja, glaube ich, sogar kostenlos einen Song aufnehmen darf. Wobei das halt auch wirklich, soweit ich es weiß, einfach jetzt nicht der große Produktionsprozess dahinter ist, sondern du darfst halt einmal was aufnehmen. Also ich glaube, Mixing, Mastering wird wohl gemacht, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht in Richtung, wir arrangieren da jetzt oder wir setzen da jetzt viel noch dazu ins Songwriting, aber mal zum Ausprobieren, wie fühlt sich das an, im Studio zu sein, einmal was haben, was man herzeigen kann, ist das, glaube ich, eine coole Geschichte.
Ja, genau, das finde ich total wichtig. Oder natürlich auch, dass man sich zuerst, bevor man ins Studio geht, beim Songwriting einfach Zeit lässt.
Ja,
und absolut. Das richtige Studio sucht.
Ja.
So jemanden sucht, der wirklich bereit ist, da diesen Prozess auch zu begleiten, der Zeit lässt.
Ja.
Und ich habe am Anfang schon gesagt, ich möchte auch als Produzentin nicht so sein, dass ich mit 2 Sessions einen Song fertig mache. Und dieses Sessionschreiben ist was ganz Spannendes. Ich war mit We Love Melodies, das ist ein Songwriting-Kollektiv im Mai letzten Jahres auf einem Camp in Kroatien, da ist ein Song Lip-Reading entstanden, den ich auch rausgebracht habe letztes Jahr. Und das war für mich eine ganz spannende Erfahrung, weil da wird ein Song in einem Tag geschrieben.
Wow.
Ja. Am Vormittag hat man nichts und am Abend ist praktisch schon der Pre-Master fertig.
Wahnsinn.
Und wenn man natürlich so am Anfang arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich verläuft. Weil da muss man sehr genau wissen, was man möchte. Das war für mich auch eine Challenge. Und für mich ein Lernprozess, über den ich sehr, sehr froh bin und sehr dankbar, dass ich da mitmachen konnte.
Aber glaube ich auch erst, wenn man sich schon ein bisschen gefunden hat und gesettelt ist, sinnvoll, oder? Weil ansonsten kann ich mir vorstellen, dass man doch sehr schnell verzweifelt. Also wenn du mir jetzt sagst, ich soll von der Idee bis zum Master heute einen Song schreiben, so puh.
Ja.
Schwierig.
Ja, definitiv, genau. Deswegen, ich bin ein Fan von Zeit lassen und von Sachen reifen lassen. Vielleicht ist das nicht für alle der richtige Weg, aber das ist ja auch okay, das darf jeder dann für sich selber entscheiden.
Absolut. So, liebe Regina, wir haben jetzt urviel besprochen.
Ja.
Möchtest du vielleicht noch so die wichtigsten Punkte zusammenfassen oder wenn wir was vergessen haben oder sagst, ja, aber das wäre ja auch noch so wichtig.
Vision Boards, das Visuelle reinholen. Ganz, ganz toll. Und es muss gar kein Vision Board sein, manchmal reicht auch ein einzelnes Bild. In der Produktion bei Slawinski hatte ich immer das Bild, sie ist eine totale Nachteule, bei ihr passiert alles Kreative mitten in der Nacht. Und ich hatte das Bild von, wie so ein bisschen Starry Night im Kopf. Und aus diesem Bild sind dann die Toy-Pianos entstanden. Also das sind so verzerrte wie Kinderpiano, das klingt das. Weil die mich so an glitzernde Sterne erinnern. Und aus dem habe ich ganz, ganz viel für die Produktion gezogen. Weil
Wahnsinn.
Das war das Bild, das ich mit ihr so verbinde. Und ja, visuelle Sachen reinholen, auch sich dann über Outfit Gedanken zu machen und das richtig vor sich zu haben, finde ich total wichtig. Ich habe auch ein Vision Board, das mein Hintergrund auf meinem Handy und auf meinem Laptop ist, damit ich das immer wieder sehe und damit ich immer wieder erinnert werde, ah ja, das möchte ich, so schaut das aus, egal ob das jetzt Lebensziele sind oder der Sound, den man als Künstler verfolgt.
Das ist aber auch voll wichtig. Zum Thema Vision Board und so weiter haben wir in einigen Folgen schon ein bisschen gesprochen, aber auch das zu verwenden, um den Stil zu finden oder im Songwriting sich treu zu bleiben, ist ein urspannender Ansatz, den ich jetzt so noch nicht gehört habe. Würdest du da sagen, ein Vision Board für das gesamte Projekt? Oder zum Beispiel machst du das dann auch pro Song ein bisschen abgeändert? dass du dir denkst, okay, was verbinde ich jetzt mit dem Song? So schaut das Bild oder das Vision Board aus zu diesem einen Song.
Das ist abhängig. Mhm. Bei meinen letzten Releases, das waren alle Singles, da hatte ich eher ein Vision Board pro Song. Aber ich denke, es sollte auch, bei mir gibt es das auch, eins geben für das gesamte Projekt. Mhm. Auch wenn das jetzt nur für die nächsten 2 Jahre vielleicht gilt. Und dann kann man es ja wieder umändern. Aber so dieses, das Master Vision Board zu haben, das steht über allem. Bei Sabrina Carpenter wären wahrscheinlich ihre Farben drauf. Und diese kleinen, wie heißt das denn, diese Negligé-Dresses, die sie da immer anhat. Und drunter gibt es vielleicht Vision Boards für die einzelnen Songs. Da, ich finde, sie ist so ein plastischer Artist, wo man das so gut festmachen kann. Und dann natürlich möchte man eine EP oder ein Album machen, das sehr konzeptlastig ist. Dann ein Vision Board pro Album. Maggie Rogers, my love, hat auch mal ihre Vision Boards geteilt. Sie macht das auch pro Album. Mhm. Und das hat mich auf die Idee gebracht. Und dann natürlich abändern.
Ja.
Kleiner werden, je nachdem, wie man es fühlt. Aber ich glaube, das kann man auch vielleicht im Umkehrschluss machen. Wenn man Lieder hat und für jedes Lied mal ein Bild dazu sucht und dann kommt ein großes Chaos raus auf dem Vision Board, könnte man sich überlegen, ob man nicht eine Richtung mehr forcieren möchte als eine andere.
Das ist aber ein cooler Tipp. Was sicher auch spannend wäre, ist, andere Menschen um Bilder zum eigenen Song zu fragen und zu schauen, was strahlen wir denn da aus? Was kommt denn eigentlich an?
Das ist eine voll gute Idee.
Also das finde ich auch urspannend.
Ja, unbedingt. Oh, das muss ich machen.
Ja, unbedingt.
Für die nächsten Songs dann.
Genau. Wobei ich bei dir sagen muss, also ich hole mir immer wieder einfach, wenn ich mir denke, in Richtung Social Media Zeug und so weiter, ich schaue mir da so gern deine Beiträge an, weil es einfach so durchgängig ist. Und bei dir hat man wirklich das Gefühl, und das muss ich ehrlich sagen, und deswegen bin ich so froh, dass wir über dieses Thema heute sprechen auch und du uns so viel geschenkt hast von deinem Wissen und deinen Erfahrungen, weil man bei dir einfach wirklich spürt, ja, das ist einfach Einfluss, das bist du. Das ist authentisch und das ist sehr, sehr cool.
Das ist vermutlich auch der richtige Zeitpunkt für einen Shoutout an meinen Fotografen, an den Toni Lueger, der mich seit Anfang an da mit den Fotos begleitet. Er hat nicht alles gemacht von mir, was man auf Social Media sieht, aber alle offiziellen Fotos. Und er hat einen Stil und ich habe meinen Stil und das ergänzt sich voll gut.
Ja.
Und das ist auch was ich allen raten kann, sich eine Person zu suchen, die zumindest die Core Visuals macht. Wo alles aus einem Guss kommt.
Ja.
Das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Aber über Visuals haben wir ja nicht so viel geredet. Aber jetzt am Ende, so als Einstreuer.
Ja, aber das Spannende, Visuals in Bezug auf Musik, das war mir nicht so bewusst.
Geht auch mit Lyrics, glaube ich. Man kann sich sicher so eine Person im Kopf zusammenstellen, die das spricht, wenn man den Text liest. Einfach nur den Text lesen, das auf eine Person oder auf ein Bild ummünzen. Weil in mir kommen gerade Gedanken und Ideen.
Zum Glück haben wir es aufgenommen. Ja, kannst du das dann nachher nochmal nachhören?
Nachher transkribieren. Sollen wir nochmal zusammenfassen?
Auf jeden Fall.
Okay, womit? Ich glaube, du musst zusammenfassen.
Vielleicht machen wir die Zusammenfassung eher als Tipps, wie man seinen eigenen Stil finden kann, die jetzt irgendwie herausgekommen sind. Ja. Und das, was ich für mich mitgenommen habe, auf jeden Fall, ist die Einschränkung.
Ja.
Mach mal ein Ping-Pong.
Na, Einschränkung, Vision Boards.
ganz viel Musik hören und auch Texte lesen und schauen, was fühlt sich für einen selber auch richtig an.
Eine Person finden, mit der man im Austausch ist. Das ist jetzt ein Produzent, Produzentin, Lehrerin, Mentorin, vielleicht auch jemand Bekannter, der feinfühlig ist. Genau. Und da Feedback holen.
Ja. Was haben wir noch gehabt? Auf jeden Fall ehrlich sein, wenn einem was nicht gefällt, sich da auch die Zeit geben und Zeit lassen, zu schauen, was fühlt sich für einen selber einfach richtig an.
Ein bisschen angeschnitten haben wir auch das Thema Wiederholungen. Also keine Angst davor haben, Sounds zu wiederholen. Akkordstrukturen haben wir nicht angesprochen, aber Akkordstrukturen zu wiederholen. Ausdrücke leicht abgewandelt zu wiederholen.
Vielleicht auch das, was herausfinden, was einen selber ausmacht und Aspekte davon kombinieren, um daraus was Neues, Eigenes zu schaffen.
Ich glaube, mir fällt nichts mehr an. Ich glaube, das war's ziemlich, oder?
Ja, falls ihr euch mehr mitgenommen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Regina, ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel gelernt von dir heute.
Oh, danke, das freut mich voll.
Und würde dir jetzt gerne noch den Raum geben, um aktiv Werbung für dich selber zu machen.
Ja, dann möchte ich 3 Konzerte ankündigen. Genau, das erste ist am 10.03. Da spiele ich Support für John Black. Das ist im Haus der Musik in Wien ganz cool, veranstaltet von Bluebird Vienna, alle Singer-Songwriter. Sollten sich das aufschreiben, das ist eine super Initiative, ein super Verein. Und am 25.03. spiele ich auch in Wien im Kulturcafé Henriette, das ist ein 3er-Line-Up, das wird sicher auch sehr schön. Und alle, die aus Linz zuhören, da bin ich am 1.04.
Cool. Das heißt, viele Möglichkeiten, dich in nächster Zeit live zu erleben. Und falls jetzt jemand Lust hat, mit der Regina zu arbeiten oder bei ihr zum Beispiel Stunden zu nehmen, Vocal Coach und Songwriting-Stunden, dann findet ihr ihre Kontaktdaten und alle Links zu ihren Seiten auf jeden Fall in unserer Beschreibung.
Voll gerne.
Genau. Das heißt, ihr könnt sie da auch leicht kontaktieren.
Ich freue mich auf jeden Fall.
Aber nicht nur das hast du uns mitgebracht, sondern auch etwas für unser Gewinnspiel. Möchtest du vielleicht kurz erzählen, was wir von dir, oder nicht wir, aber unsere Hörerinnen von dir gewinnen können?
Ja, ich habe mich da nämlich umentschieden. Ich habe mir gedacht, es wäre doch viel schöner, was zu verlosen, was zur heutigen Folge passt. Und wenn du ein junger Artist bist oder Teil einer Band, dann würde ich voll gern verlosen, dass wir uns für eine Stunde entweder virtuell über Zoom oder in Wien zusammensetzen und ein bisschen persönlicher über das Thema Sound finden, sprechen und ja, schauen, was es da zu erforschen gibt.
Ein richtig, richtig cooler Gewinn. Und wie ihr das gewinnen könnt, findet ihr wie immer auf Instagram. Von dem her, schaut vorbei und macht unbedingt mit. Ich glaube, davon, von dieser Stunde kann man nur profitieren. Regina, ich danke dir, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung, es war richtig schön.
Ja, und würde dir jetzt noch unsere Abschlussfrage stellen. Wenn du dir einen Wunschgast, der hier in unserem Podcast Platz nehmen soll, wünschen dürftest, wer wäre das?
Ja, das ist die schwierigste Frage des Tages. Ich habe mir ein bisschen was dazu überlegt. In Wien gibt es den, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Verein, es ist auf jeden Fall eine Initiative, die heißt MUFA, Musik für alle. Ich glaube, da war eh noch niemand bei euch, oder?
Nein, noch nicht.
Und die setzen sich dafür ein, dass Flinterpersonen leichteren Zugang zur Musikbranche haben. Da gibt es die Tina Rupprechter, die so, ich glaube, also, sie sind zu dritt, aber die Tina macht da sehr viel, auch was nach außen geht. Und ich glaube, sie wäre ein sehr, sehr spannender Gast. Genau, und als zweiten Gast würde ich mir den Martin Schlögl wünschen. Das ist ein Musikvermittler, der eine ganz, ganz spannende Arbeit macht und ich glaube im Moment sehr, sehr viele Möglichkeiten aufzeigt. Und das ist im Moment, glaube ich, total wichtig, weil wir wissen alle, dass die Förderungen gekürzt wurden. Es ist nicht leicht im Moment, sich mit Musik was aufzubauen. Und der Martin ist ein Mensch, der ganz kreativ denkt und schafft mit Musik Türen zu öffnen. Und vielleicht abseits von der Strategie, die man so verfolgt mit ich gründe eine Band, ich produzieren einen Song und ich bringe ihn raus, sondern der denkt da in ganz anderen Bahnen und zeigt so viele Möglichkeiten auf und bringt so viel Optimismus mit, dass man wirklich ans Unmögliche zu glauben beginnt. Also ich fände das sehr schön, wenn er kommen würde.
Danke für diese wunderbaren Tipps, liebe Tina, lieber Martin. Wenn ihr das hier hört, wartet auf unseren Anruf und fühlt euch herzlichst eingeladen. Regina, jetzt bleibt mir wirklich nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
Voll gerne.
Danke, dass auch ihr dabei wart. In der nächsten Episode haben wir dann die Marina Zettel zu Gast. Mit ihr werden wir darüber sprechen, wie man auch von der Musik leben kann. Wir freuen uns darauf und hoffen, dass auch ihr wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und Baba.
Tschüss.